Ein herzliches Willkommen, hier ist der Podcast Kultkicker. Mein Name ist Olli Dütschke und heute reden wir mal darüber mit jemandem, ob denn der Traumjob Profifußballer wirklich ein Traumjob ist. Ob man immer ganz, ganz oben ankommen muss und wenn man mehr oder weniger mehr Tage auf der Tribüne wegen Verletzung verbringt als auf dem Fußballplatz, was das mit einem macht. Und darüber will ich heute reden mit Sebastian Jakob. Sebastian, ich grüße dich.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir reden natürlich noch über deine Kreuzbandrisse, über deine Achillessehnenprobleme, über deinen Knorpelschaden. Deswegen frage ich einfach ganz profan, wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. Natürlich darf das Körperliche nicht nur ausschlaggebend sein, weil da sind nach wie vor kleinere Problemchen da, das muss man einfach so sagen, die ja sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft zu größeren werden können. Aber ich sag mal, so an sich ist alles in Ordnung und aktuell kann ich mich dann auch auf andere Dinge konzentrieren und mich daran erfreuen.
Hast du denn noch Schmerzen? Hast du Probleme im Alltag?
Ja, also schon. Ich habe ja einfach durch die Knieverletzung auf beiden Seiten, zum einen merke ich, dass ich einfach total viel kompensiere, dass da der ganze Bewegungsablauf einfach nicht mehr so ganz normal ist. Und zusätzlich, ja, kann ich beispielsweise nicht mehr tief in die Hocke gehen. Das tut halt alles richtig weh, mich auf meine Schienbeine setzen oder sowas. Das, ja, ist schon spürbar. Und auch beim Treppensteigen beispielsweise, Treppen runter, das sind so die ganz typischen Dinge, die einfach dann auch im Alltag jetzt schon wehtun. Ja, das sind einfach dann ist der Preis, den man für das Fußballerleben gezahlt hat.
Ist dein 5 Monate dick alter Sohn schneller als du? Und krabbeln?
Ja, noch kommt er nicht vom Fleck, aber wahrscheinlich wird er mich eines Tages überholen und sagen, ey Papa, renn doch jetzt mal. Und ich hoffe, dass ich dann immerhin noch ein bisschen laufen kann. Aber ja, wie gesagt, also es sind auch schon Probleme, die jetzt echt auch den Alltag teilweise betreffen. Vor allen Dingen halt auch das Sporttreiben, auch das Freizeitsporttreiben jetzt im Alltag. Und das sind einfach, wie gesagt, das ist so der Preis, den man dann für seine Fußballerkarriere eben bezahlt hat.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe auf dein LinkedIn-Profil geguckt und da steht da Ex-Fußballprofi. Wie schwer war das für dich, das im Profil auszutauschen und das zu schreiben?
Ich habe es tatsächlich erstmal noch eine Zeit lang stehen lassen, weil ich jetzt ja auch noch keinen neuen Job habe, also noch keine neue Aufgabe. Und dementsprechend hatte ich das erstmal stehen lassen. Fühlt sich aber schon komisch an, das in die Tasten zu tippen, beziehungsweise es auch einfach dann zu lesen. Dass da jetzt halt steht, Ex-Fußballprofi, ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Aber ja, durch meine Entscheidung, die ich ja, sage ich mal, auch nicht von heute auf morgen getroffen habe, bin ich eigentlich etwas erleichtert mit der Situation umgegangen. Dass jetzt die Fußballschuhe an den Nagel gehangen werden. Von daher, ja, mit dem gewissen Abstand, dann kann man sowas dann auch schreiben. Und mir geht es heute gut mit der Entscheidung.
Da reden wir gleich drüber. Manchmal fange ich auch hinten an in der Karriere, aber diesmal fange ich vorne an bei dir, weil auch das ist jetzt nicht unbedingt so eine Karriere, wie sie vielleicht am Reißbrett vom DFB geschrieben würde, denn du warst nicht nur im NLZ, du bist in Saarbrücken geboren, hast in Saarlouis angefangen zu kicken, aber so die Idee, ich will mal mit Fußball Geld zu verdienen, hattest du eigentlich so als Kind gar nicht, ne? Oder doch?
Nee, also man muss natürlich sagen, klar, jeder kleine Junge, der im Fußball, der im Fernsehen Fußball schaut, träumt natürlich davon, irgendwann mal in einem großen Stadion zu spielen, Profi zu werden, aber der träumt ja vor allen Dingen davon, einfach wirklich Fußball zu spielen. Also da geht es ja gar nicht um Geld oder um irgendwas. Dadurch, dass ich zwar immer talentiert war und ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch immer so aus meinem Team mit herausgeragt bin, war ich ambitioniert, allerdings jetzt nie mit dem Ziel, also im Laufe meiner Jugend dann nie mit dem Ziel, Profi zu werden, weil es einfach viel zu fern war. Also eigentlich unerreichbar aus meinen Augen.
Warum? Warum? Und ich frage dazwischen. Warum war es für dich unerreichbar?
Es war unerreichbar, weil ja, ich im Prinzip eigentlich bei einem Dorfclub gespielt habe. Wir hatten zwar eine gute Jugend, also wir hatten einen guten Jahrgang vor allen Dingen auch oder mehrere gute Jahrgänge so um mich herum. Und wir haben dann auch beispielsweise in der B-Jugend Regionalliga gespielt. Also das war schon ambitioniert, aber ich hatte nie das Ziel, deswegen habe ich mich gar nicht realistisch damit befasst, ob das überhaupt erreichbar wäre. Weil ja, im Endeffekt, ich bin zur Schule gegangen, ich habe mein Abi gemacht, der Plan war zu studieren und letzten Endes bin ich dann da wirklich mehr oder weniger reingestolpert, weil es dann eigentlich im letzten Jahr der Jugendlaufbahn super lief. Ne? Also ich bin damals dann aus meinem Dorfverein quasi zum 1. FC Saarbrücken gewechselt in meinem letzten A-Jugendjahr und hatte aufgrund von Wartesemestern an der Uni hatte ich halt quasi Zeit und habe dann gesagt, okay, ich muss noch 2 Semester abwarten. Ich fange ein freiwilliges soziales Jahr an, habe das dann auch bei meinem Verein gemacht, also bei meinem Heimatverein, dem SC Roden. Und ja, mit denen war quasi klar kommuniziert, dass ich dann auch immer zum Training nach Saarbrücken kann und dass das einfach alles geregelt ist. Und in Saarbrücken war es so, dass im Jahr davor dann die A-Jugend aufgestiegen ist von der Regionalliga in die Bundesliga. Und für mich war das einfach ein Abenteuer. Also auch da bin ich eigentlich ohne irgendwelche großen ja, Vorstellungen hin, sondern habe gesagt, hey, ich mache das. Das Jahr kann mir keiner nehmen. A-Jugend Bundesliga, coole Sache, mal gegen Bayern, Stuttgart, Freiburg zu spielen. Und ja, dann habe ich es einfach mal gemacht und das Jahr lief dann erstaunlich gut, sodass der Weg in den Profifußball dann auf einmal doch offen war.
Ich muss kurz zurückspulen, von Roden nach Saarbrücken. Warum?
Ich hatte vorher, also im Jahr vorher, genau, im Jahr vorher hatte ich schon mal ein Probetraining in Saarbrücken gemacht, weil ein Mannschaftskollege aus Roden schon vorher auch nach Saarbrücken gewechselt ist und dessen Vater war auch unser Trainer jahrelang in der Jugend. Der hat auch früher selbst mal für den FC gespielt und ja, dementsprechend hat der dann gesagt, ey, wir können ja mal gucken, dass du ein Probetraining machst und dann kommst du nach. Das habe ich dann auch gemacht. Es war auch an sich ganz gut, aber ich war jüngerer Jahrgang. Ich hatte gerade das Jahr meines Abis, also der Prüfungen, und habe dann gesagt, puh, nee, wahrscheinlich werde ich da wenig spielen. Will ich eigentlich gar nicht. Und ja, letzten Endes habe ich dann den Schritt ein Jahr später gemacht. Wie gesagt, weil es gerade so in die Gesamtsituation gepasst hat. Ich hatte ganz gut Zeit, habe das FSJ gemacht, die Schule beendet und dachte dann, komm, das ist mal eine Herausforderung, A-Jugend-Bundesliga, das möchte ich einfach probieren.
Aber auch da im Kopf noch nicht, okay, ich bin jetzt beim traditionsreichen Verein mit einer unfassbaren Geschichte. Möglicherweise könnte sich da was entwickeln. Profifußball schon ein bisschen drüber nachgedacht oder immer noch nicht?
Ja, ich sag mal, im Laufe des Jahres hat sich das dann so ergeben. Ich habe dann, obwohl wir sang- und klanglos wieder abgestiegen sind als Tabellenletzter, habe ich relativ viele Tore
Dank dich
gemacht.
an dir, ne? Dank dich an dir.
Ich habe mein Bestes gegeben, sagen wir es so. Und ja, von daher, klar hat man dann schon gemerkt, okay, da könnte vielleicht auch mehr gehen, weil dann natürlich hat mein Berater mich dann erstmals kontaktiert. Auf einmal, ja, interessieren sich einfach Leute aus dem Fußballbusiness für dich und ich würde mal sagen, so mit der Winterpause, als dann die Hälfte der Saison rum war und es dann auch so ein bisschen an die Planung der neuen Saison ging, ja, war bei uns in der A-Jugend dann so das Thema, okay, wer wird für die zweite Mannschaft übernommen? Die haben damals Oberliga gespielt, das war ja auch eigentlich ein gutes Niveau. Und ja, mir hat dann unser Co-Trainer damals so etwas beiläufig gesagt, ja, Sebi, die planen eigentlich mit dir für die erste Mannschaft. Da habe ich gesagt, oh, okay, das ist natürlich umso besser. Ja, und dadurch, also ich habe dann auch in der Rückrunde öfter mal bei den Profis mittrainieren dürfen, auch mal ein Testspiel mitgemacht. Ja, das war dann doch irgendwo realistischer, dass es in den bezahlten Fußball gehen kann. Aber ich sage mal, ja, man muss immer unterscheiden. Also ein ehemaliger Trainer von mir, Lukas Kwasniok, hat das immer schön gesagt. Ein Profivertrag ist letzten Endes eigentlich die Eintrittskarte. Die Eintrittskarte in diesen Fußballbereich, also wenn man den Profivertrag unterschrieben hat, dann hast du noch 0,0 erreicht. Also du hast nur die Möglichkeit, überhaupt was erreichen zu dürfen. Und ja, so habe ich das damals dann eigentlich auch gesehen. Also ich habe gesagt, ich würde jetzt diesen Schritt in Richtung Profifußball gehen, ohne mich jetzt dann komplett darauf zu versteifen. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und auf jeden Fall mal ausprobieren. Das war so meine Devise.
Aber du hattest ja eigentlich ganz was anderes vor. Wolltest, glaube ich, Lehrer werden, ne?
Genau, ja, ich hatte, wie gesagt, 2 Wartesemester. Ich wollte Sport und Englisch oder Erdkunde machen. Und ja, dafür hat mein NC dann halt scheinbar noch nicht gereicht. Und ja, das war eigentlich der Plan, dann Lehramt zu studieren. Ja, hätte ich mir auch durchaus vorstellen können. Vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so, aber damals, ja, war das auf jeden Fall so die Variante, die ich wählen wollte. Und ich meine, dadurch, dass ich dann angefangen habe im Fußball, war die Tür ja für das Studium nicht zu. Also theoretisch wäre das ja immer noch möglich gewesen. Deswegen war dann der Plan erstmal zu sagen, komm, ich konzentriere mich mal auf den Fußball und schau mal, wo die Reise hingeht.
Was waren für dich die Argumente, um das auszuprobieren? Hast du einen Zettel genommen und einen Stift alles mal aufgeschrieben oder warst du dann doch auf einmal in dieser Faszination Profifußball drin? Ich hatte es eben mal gesagt, Stichwort Traumjob. Das ist gut.
Ja, also ich glaube schon, natürlich ist das von Außenstehenden betrachtet immer ein Traumjob. Also ist jetzt nicht so, dass es für mich kein Traumjob war. Aber klar, wenn man jetzt, wie ich, dann über ein Jahrzehnt in dieser Branche war und auch ganz viele Schattenseiten erlebt hat, dann ja, sieht man natürlich nochmal ein bisschen anders auf die ganze Geschichte. Aber letzten Endes, klar, Hobby zum Beruf zu machen, das ist ein absoluter Traum für jeden. Und wenn man einfach sieht, wie viele Kinder Fußball spielen und wie viele davon träumen, wirklich Profi zu werden, dann finde ich es fast schon fahrlässig, die Chance einfach liegen zu lassen.
Jetzt bist du aber nicht Profi beim FCS geworden, sondern ein paar Kilometer das westlich, östlich, weiß ich gar nicht.
Östlich, ja.
Östlich. Beim FCK. Ich verstehe sie auch wunderbar. Saarbrücken und Kaiserslautern sind ja absolut befreundet. Ne, da gibt es ja keine
Ja.
Qualität. Das ist ja dann auch ein komischer Gang. Ne?
Ja, man muss sagen, dadurch, dass ich aus der Jugend kam, war die Aufmerksamkeit dahingehend noch nicht so groß. Also ich glaube, wenn jetzt jemand aus dem Profiteam nach Lautern gewechselt wäre, wäre das auch nochmal was anderes gewesen. Man muss sagen, zu der Zeit war das eigentlich sowieso oftmals ein relativ üblicher Weg, dass Saarbrücken eigentlich dann das Sprungbrett war. Weil ja, Saarbrücken war zu der Zeit zwar in der dritten Liga, aber immer so Regionalliga, dritte Liga. Und Kaiserslautern war eher erste Liga, zweite Liga. Also die Differenz war da relativ groß. Und gerade dadurch, dass ich halt keine Vergangenheit in einem NLZ hatte, war für mich der Weg über die zweite Mannschaft in Kaiserslautern, die damals Regionalliga gespielt hat, schon ein sehr interessanter, weil einfach diese fußballerische Ausbildung auch komplett ohne Druck, ohne die riesige Erwartungshaltung schon Sinn gemacht hat. In Saarbrücken war es damals so, dass mir dann zwar gesagt wurde, ich dürfte ja mit den Profis auch mittrainieren, aber ich war letzten Endes eigentlich meiner Meinung nach, beziehungsweise so in der Kommunikation, eher für die zweite Mannschaft vorgesehen. Das war dann damals Oberliga und ja, ich habe einfach gemerkt, dass das Lautern auch unbedingt wollte. Also die Person, die mich dann letzten Endes quasi verpflichtet hat, die hat sich da auch wirklich ins Zeug gelegt und es war einfach, ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich da wirklich gewollt bin und da war halt eben auch die Perspektive, dass der nächste Karriereschritt kommen kann und dann eben der Weg in die erste, zweite Liga geht. Genau, das waren eigentlich so die Beweggründe, warum ich das dann damals gemacht habe, weil grundsätzlich beim FCS in der dritten Liga, das hätte ich natürlich auch gerne gemacht, das wäre ja dann auch schon direkt offiziell quasi eine Profiliga gewesen, aber ja, die Bedingungen in Kaiserslautern mit allem drumherum, mit den Trainingsmöglichkeiten, mit der Perspektive, das war einfach für meine fußballerische Entwicklung zu der Zeit eigentlich das Sinnvollste.
Hat das jemals eine Rolle gespielt, ob du beim NLZ warst oder nicht? Du bist ja fast ein Exot.
Nee, in dem Sinne hat das eigentlich keine Rolle mehr gespielt, würde ich sagen. Aber ich habe schon gemerkt, gerade in der Zeit dann bei den Amateuren in Lautern, also bei der zweiten Mannschaft, dass ich da einfach ganz, ganz viele Dinge lernen musste. Gerade was das Thema Taktik angeht, sowas wie Anlaufen als Stürmer. Ja, da waren schon viele Themen, die man wahrscheinlich in einem NLZ über die Jahre einfach schon von früh auf beigebracht bekommt. Und das hat mir im Prinzip gänzlich gefehlt. Deswegen, ja, waren die Jahre schon sinnvoll.
Glaubst du dann, wenn man nicht beim NLZ ist, dass man vielleicht ein bisschen freigeistiger sein kann?
Mit Sicherheit, ja. Also das glaube ich schon. Ich meine, letzten Endes wurden die Nachwuchsleistungszentren ja eingeführt, ich glaube um 2000 rum, beziehungsweise ja, so um den Dreh auf jeden Fall, um den Nachwuchsfußball zu fördern vom DFB. Der Grundgedanke ist ja absolut richtig und das Ganze auch mal strukturiert aufzubauen, das macht ja Sinn. Allerdings glaube ich schon, dass viele Spieler da in gewisser Weise in ein Korsett gesteckt werden. Ja, in dem einfach die Kreativität und vor allen Dingen auch die Persönlichkeitsentwicklung ja nur bedingt ja, stattfindet. Von daher bin ich super froh, dass mein Weg so war und alle die, die ich kennengelernt habe, die ja kein NLZ besucht haben, ich würde sagen, die sind von ihrer Persönlichkeit her einfach schon ein bisschen anders, weil man nicht zu früh in dieses Korsett Profifußball gesteckt wird. Ja, es ist eine Branche, die einfach super klein ist, die super fokussiert ist und die natürlich auch eine totale Friss- oder Stirb-Mentalität hat. Weil letzten Endes in der Jugend, wenn es in der U17 dann nicht mehr weitergeht, dann kommt halt für die U19 ein neuer Spieler. Und ja, also da kann man einerseits sagen, die Spieler lernen früh, sich im Konkurrenzkampf durchzusetzen und sich da auch durchzubeißen und Dinge wie Disziplin, Fleiß, dass da ein großer Wert drauf gelegt wird. Aber ich bin kein Fan davon, das zu früh zu machen. Also ich glaube, wenn ein Kind mit 13 Jahren auf irgendein Internat geht von einem Bundesligisten, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das der sinnvolle Weg ist.
Und dann auch die Frage, muss man so früh mit Druck arbeiten bei noch Kindern oder Jugendlichen, die noch in der Entwicklung sind, ne? Weil die auch Druck haben, weil
Ja.
du gesagt hast, möglicherweise bist du 1, 2 Jahre dabei, bist du vielleicht doch nicht so gut für die U19 und zack, auf Wiedersehen, ne?
Ja, vor allen Dingen wird ja wirklich die komplette Jugend eigentlich geopfert. Die Jugend wird geopfert, dem Fußball zuliebe. Und dann muss man einfach sagen, wie groß ist dieses Nadelöhr, wo ja, dann nachher wirklich nur ein minimaler Prozentsatz wirklich den Sprung in den Profifußball schafft. Und da ja, muss man sich, glaube ich, schon hinterfragen, inwiefern das halt Sinn macht, Kinder so früh zu fördern. Ich meine, klar, das ist der Lauf der Dinge. Man sieht ja auch heutzutage, dass die Top-Talente oder die Top-Performer, nennen wir es mal, im internationalen Fußball, die werden ja auch immer jünger. Das heißt, die Talente werden immer früher abgegriffen, werden immer früher ausgebildet. Ja, es hängt halt dann auch mit Kommerzialisierung zusammen. Und ja, es ist einfach der oder die Entwicklung des Profifußballs, aber ja, es hat mit Sicherheit auch seine Schattenseiten.
Du hast eben gesagt, so FCK war mehr so in Gedanken erst ein Zweitligaverein im Gegensatz zu Saarbrücken. Mit welchen Erwartungen bist du nach Kaiserslautern gegangen? Bleiben wir bei diesem Traum, Profifußball irgendwann mal erste Liga zu spielen?
Ja, natürlich schon mit dem Traum, aber auch da wieder, wenn ich jetzt so retrospektiv betrachte, eigentlich ohne große Erwartungen hingegangen. Auch da wieder so, ja, ich probiere es mal, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und ja, es kam dann auch so, erster Spieltag, ich war gar nicht im Kader. Mir war, also ich kam wirklich gefühlt vom Dorf und habe gedacht, ach Gott, ich muss es ja erstmal in Kader schaffen. Also das gab es vorher gar nicht. Ne? Also dieser Leistungsgedanke ist dann überhaupt auch erstmal gekommen. Aber ich habe dann, also wir hatten samstags dann ein Auswärtsspiel, ich war nicht im Kader, sonntags dann Spielersatztraining, wo ja, 4 gegen 4 oder was auf jeden Fall eine kleine Spielform gespielt wurde. Da habe ich mich natürlich total ins Zeug gelegt und das hat der Trainer dann auch honoriert. In der Woche drauf hat er mit mir geredet, hat gesagt, hey, das war genau die Reaktion, die ich haben wollte. Super gemacht, du bist jetzt im Kader. Und ja, dieses Leistungsprinzip habe ich da dann auch irgendwo verstanden und auch gemerkt, okay, ich muss einfach dafür arbeiten, damit ich meinen Weg jetzt weitergehen kann. Und ja, mit fortlaufender Zeit, sage ich mal, habe ich dann natürlich schon gehofft, dass ich mich einfach im Profifußball etablieren kann, dass ich jetzt in Lautern dann auch zum Profi werde. Auch, sage ich mal, bei einer Top-Zweitligamannschaft zu der Zeit dann auch meine Einsatzminuten bekommen habe. Das war natürlich optimal, aber ich sage mal, mein Ziel war einfach, mich wirklich im Profifußball zu etablieren. Also da wäre auch nochmal ein Vereinswechsel in Frage gekommen, einfach um die Möglichkeiten zu erhöhen, halt dauerhaft im Profifußball stattzufinden.
Was sind so deine Erinnerungen an deinem ersten Profispiel, wenn du dich gut erinnerst?
Mein erstes Profispiel, das war in Fürth, da kann ich mich noch dran erinnern, auswärts. Ja, 85. Minute, wir haben 2-1 zurückgelegen und dann wurde ich eingewechselt. Ganz, ganz besonderes Gefühl einfach. Also, ja, kriege ich auch gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und mich in den Moment zurückversetze. Ja, weil es einfach dann eben dieser Traum ist, von dem alle träumen und auf einmal lebst du diesen Traum und ich meine, ich glaube, ja, ich glaube, so 13.000 Zuschauer waren bei dem Spiel. Also jetzt nicht mal extrem viele, aber trotzdem, auf einmal läufst du halt in einem großen Stadion ein. Ja, die Fans rufen deinen Namen oder beziehungsweise applaudieren dir bei jeder Aktion bei. Und das ist schon ein krasses Gefühl gewesen, einfach, muss man ganz klar so sagen.
Man kann sich ja sicherlich ein bisschen gedanklich darauf vorbereiten, wenn man da auf der Ersatzbank sitzt und denkt vielleicht auch, oh, vielleicht komme ich heute rein, aber irgendwann sagt der Trainer, ja, wink kurz, jetzt geht's los. Hast du
Ja,
auch
also
wie
natürlich,
nervös warst du?
ja, natürlich ist da Aufregung auch mit dabei, ganz klar. Also zu der Zeit oder generell wird oftmals dann das Trikot hochgehalten oder damals wurde noch das Trikot hochgehalten. Heutzutage gibt es ja mittlerweile auch Headsets und alle sind miteinander vernetzt.
Gott
Aber
sei
ja,
Dank.
ja, so ungefähr. Und ja, das Trikot wurde hochgehalten. Ich erkenne meine Nummer. Der Athletiktrainer sagt: Ey, jetzt Abfahrt, ne? Viel Erfolg. Alle klatschen nochmal so ab, den du gerade über den Weg läufst. Und natürlich ist da Nervosität dabei. Also beim ersten Einsatz definitiv. Ich glaube, ich habe dann auch direkt einen Foul gemacht, als ich reingekommen bin. Also leicht übermotiviert vielleicht. Und ja, es hat aber einfach Spaß gemacht. Und es gab in dem Sinne ja auch erstmal nichts zu verlieren, weil wir eh 2-1 zurücklagen. Und dann war natürlich der Gedanke, jetzt einen Stürmer bringen, den keiner auf dem Zettel hat. Vielleicht kann er das entscheidende Tor machen. Und ja, es ist leider an dem Tag nicht passiert, aber die ersten 5 Minuten standen in der Vita.
Perfekt. Und in der Nacht konntest du wahrscheinlich nicht schlafen, weil du das alles nochmal durchgespielt hast, gedanklich.
Ja, also natürlich, generell muss man sagen, gerade so diese Spiele in großen Stadien und immer wenn irgendwas neu ist, ja, da schläft man eigentlich generell, glaube ich, als Fußballer relativ schlecht, ist lange wach, weil es einfach dieses ganze Adrenalin erstmal zu verarbeiten gilt. Ne? Und ja, gerade so beim ersten Einsatz natürlich, da ist ganz viel durch den Kopf gegangen. Natürlich auch tausende Nachrichten bekommen. Ja, von daher prasselt da schon auch viel auf einen ein.
Nichts gegen den Ludwigspark in Saarbrücken, nichts gegen den Ronhof in Fürth, aber der Betze 50.000 ist nochmal was anderes, ne?
Ja, das muss man einfach sagen. Einfach die Anzahl der Zuschauer. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wir hatten zu der Zeit, würde ich mal sagen, so ja, 35, vielleicht im Schnitt 40 ungefähr. Das heißt, es war jetzt selten ganz ausverkauft, aber ja, einfach die Anzahl der Personen ist halt Wahnsinn. Da entwickelt sich eine Lautstärke. Deswegen. Ja, ist der Betze ja auch nicht ohne Grund immer so, auch gerade in den 90ern dann eine gefürchtete Festung gewesen. Ja, das hat schon, also es ist schon speziell, muss man sagen.
Bis dahin im Prinzip ja eine etwas andere Karriere. Ich mache das mal, ich gucke da mal, alles irgendwie, wie gesagt, nicht auf dem Reißbrett. Tolle Erlebnisse, Profispiele gemacht, Betzenberg erlebt. Und dann kommt der Sommer 2015 mit deinem ersten Kreuzbandriss. Wie kam der zustande?
Das war im ersten von zwei Trainingslagern in der Sommervorbereitung in Herxheim in der Pfalz. Das Trainingslager macht der FCK traditionell. Ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch machen, aber da wurde immer gesagt, das ist eigentlich das Trainingslager für die Trainer, weil im Hotel Krone oder zur Krone in Herxheim-Haina ist das Essen besonders gut. Also ja, deswegen gab es da immer ein Kurztrainingslager, weil die Kulinarik sehr, sehr, sehr gut war. Genau, und da ja, habe ich einfach schon gemerkt, in der Sommervorbereitung, erstes Training dann, die ersten Pressetermine, auf einmal wollen die Medienvertreter, wollen auf einmal Interviews mit dir. Ne? Ich meine, klar, ich hatte in der Saison vorher dann schon über 20 Einsätze, die ersten Tore gemacht, aber auf einmal, ja, merkt man einfach, der Fokus ist ein ganz anderer auf dich. Und ich hatte mit dem Trainer Kostja Runjajic zu der Zeit in der Saison vorher auch immer wieder mal das Gespräch gesucht, weil ich gerne auch den nächsten Step gemacht hätte, mal von Anfang an zu spielen, noch mehr Spielanteile. Und er hat immer gesagt, wir wollen dich jetzt hier nicht verheizen, ne? Mach das einfach mal so weiter und nächste Saison, ne, kommt der nächste große Schritt. Dementsprechend, ja, war schon angedacht, dass ich mich einfach da dann oder dass da der endgültige Durchbruch kommt im Team und auch in der zweiten Liga. Und wir waren dann ja nach einer Woche im Trainingslager und wie es dann halt so passiert, intensive Trainingseinheiten, ich glaube, das war auch die dritte Einheit am Tag, also wir hatten morgens um 8 Läufe, um 11 eine Krafteinheit und um 16 Uhr dann Platztraining und kurz vor Ende Platz relativ trocken, heiße Temperaturen, Ermüdung, ja, wurde ich einfach angespielt, bin ein paar Schritte entgegengegangen, wollte den Körper reinstellen. Im Zweikampf, ja, habe ich dann quasi so einen Schubser bekommen, beziehungsweise einfach halt einen normalen Zweikampf. Und mein Fuß ist im Rasen stecken geblieben. Also die Stollen bleiben im Rasen stecken, der Körper dreht sich aber und ich habe direkt gemerkt, im Knie hat es geknackt, es gab eine Rotationsbewegung und da war mir klar, irgendwas ist kaputt. Ja, dann kam der Arzt direkt aufs Feld. Mir ist bei dem, genau bei dem Kreuzbandriss, ist mir auch noch die Kniescheibe rausgesprungen. Das war natürlich auch nicht ganz so angenehm. Die hat er dann erstmal wieder reingedrückt quasi. Und ja, dementsprechend waren die Schmerzen eh groß und ich wusste, irgendwas wird kaputt sein. Aber ja, im Laufe des, oder ich bin dann ins Hotel und da hat der Schubladentest, den man dann immer so klassisch macht, hat dann auch eigentlich direkt das Ergebnis gezeigt, weil da kein Anschlag mehr war, was dann immer darauf hindeutet, dass das Kreuzband durch ist, das vordere. Ja, und dementsprechend kam dann die erste große Verletzung und die ganze Euphorie, die, sage ich mal, im Anfang der Saison lag, beziehungsweise in der Vorbereitung, die war dann direkt wieder verflogen.
Man lernt sich dann wahrscheinlich mit so einem Rückschlag auch neu kennen. Wie bist du damit umgegangen mit deiner ersten großen Verletzung, dein erster großer Nackenschlag?
Ja, es ist, wie gesagt, gerade dadurch, dass man dann merkt, dass innerhalb einer Sekunde oder innerhalb einer Millisekunde diese ganze Euphorie und dieser ganze geplante Karriereweg irgendwie, den man sich auch so selbst ein bisschen ausmalt, dass der innerhalb von einer Millisekunde eigentlich vorbei sein kann. Das war schon extrem festzustellen. Bei mir war es damals so, dass ich auch das Gefühl hatte, boah, mit dieser Verletzung, ich brauche jetzt einfach Abstand. Ich bin dann auch erstmal zur Reha nach Donaustauf. Zu Klaus Eder, habe da 6 Wochen stationäre Reha gemacht, weil ich einfach dieses Gefühl hatte, ich möchte gar nicht jetzt bei der Mannschaft sein, ich möchte nicht sehen, was die jeden Tag machen, wie die spielen, sondern ich brauche einfach Abstand, ich muss jetzt mal ein bisschen für mich sein. Und das hat mir dann auch ganz gut getan, habe dann da die Reha gemacht und bin dann ja hier zu Hause dann in die Reha. Und ja, man verbringt dann einfach extrem viel Zeit alleine im Kraftraum, ist dann zu den Wochenenden natürlich im Stadion, sieht die Jungs dann unter der Woche mal, schaut mal vorbei, aber man ist halt von jetzt auf gleich irgendwie komplett weg. Und das war schon, ja, ist einfach dann eine Erfahrung, die man machen muss, glaube ich, als Spieler, vor allen Dingen als junger Spieler. Also ich habe mich verletzt am Tag meines 22. Geburtstags, war natürlich ein super Geschenk. Und ja, da ändert sich dann einfach extrem viel. Und gerade so negative Rückschläge sind dann einfach die Situationen, aus denen man ganz viel lernen kann.
In der Zeit, Kreuzbandriss ist ja etwas, was länger dauert. Das ist ja nicht nur ein paar Wochen, das ist ja meistens auch ein halbes Jahr mindestens. Hattest du da zum ersten Mal auch Gedanken, was ist eigentlich, wenn ich das nicht mache? Aber ich bin da gut aufgekommen, ich habe mein Studium und hast du da gar nicht drüber nachgedacht, dass gesagt, okay, ich muss mich erstmal mit mir alleine klarkommen, aber dann auf jeden Fall weiß ich ja, gibt da genügend Beispiele, sind alle wiedergekommen, komme ich immer halt auch wieder.
Nee, ich hatte zu der Zeit schon ein Studium angefangen. Das war Ende 2014, genau. Ich muss allerdings sagen, dadurch, dass es dann fußballerisch einfach so lief, habe ich mich halt auch erstmal so mehr auf den Fußball konzentriert. Ich hatte damals aber auch ganz klar das Ziel, nochmal zurückzukommen. Und natürlich mit dem, ja, mit der Erwartung, die vorher irgendwo da war, hatte ich natürlich auch das Ziel, mich dauerhaft zu etablieren in der zweiten Liga und mich durchzusetzen. Ja, das Studium hatte ich dann auch in der Zwischenzeit abgebrochen, weil es einfach nicht das war, was ich wollte. Ja, aber der Fokus lag da immer noch komplett auf dem Fußball, weil ich aber eben halt auch noch jung genug war, um zu sagen, selbst wenn jetzt überhaupt nichts mehr geht, kann ich immer noch auch ein Präsenzstudium anfangen und ja, einen ganz normalen bürgerlichen Weg gehen.
Aber stand dann nicht zur Debatte Karriereende. Du hast es ja dann auch geschafft. Der Moment, wenn man dann wieder auf dem Platz ist, ist ja vergleichbar mit sowas, mit dem ersten Profispiel. Ähnlich emotional oder anders emotional?
Anders emotional, weil man einfach ja über Monate hinweg diesen Leidensweg geht, diese harte Arbeit, weil man muss einfach sagen, Reha ist einfach härtere Arbeit als der Fußballeralltag. Man trainiert mehr, man trainiert öfter und ja, es hat einfach extrem viel Energie gekostet und man hat immer dieses Ziel vor Augen, weiß, okay, ich muss mich gedulden, ich würde gern schon mehr machen, aber ich muss mich gedulden. Also das ist was, was man extrem lernt, einfach geduldig zu sein und ja, einfach auch diese mentale Stärke aufzubringen, den Fokus beizubehalten und das Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und dementsprechend klar, wenn man dann wieder aufläuft, ist das natürlich emotional bei einem Spiel, wobei ich sagen muss, bei mir war der erste Einsatz dann bei der U23, das heißt im Fritz-Walter-Stadion vor 150 Zuschauern. Das ja, da kommen jetzt nicht die ganz großen Emotionen auf, muss man sagen. Aber klar, dann natürlich auch irgendwann wieder bei der ersten Mannschaft dann auf dem Feld zu stehen. Das hat dann schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Wir reden ja auch in dieser Folge mit dir auch ein bisschen über das Mentale. Ist man dann, wenn man wieder dabei ist, genauso auch im Kopf wie vor so einer schweren Verletzung? Oder stellt man fest, dass man mehr nachdenkt, dass man mehr in den Körper reinhört, dass man sich nicht vielleicht so traut, in einen Zweikampf zu gehen, im Training vielleicht nicht 100% gibt, sondern vielleicht nur 98?
Also ich glaube, dass man schon einfach lernt, durch so einen Reha-Prozess mehr in den Körper reinzuhorchen. Also ich glaube, jedes Zwicken wird da einfach anders wahrgenommen, als es vorher war. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man, was jetzt Zweikämpfe angeht, da eigentlich keinen Unterschied macht. Weil auch im Reha-Prozess, ja, ich meine, dass ich so nach 6 Monaten erstmals dann wieder auf dem Feld war, aber noch komplett individuell. Das heißt, ja, man hat immer noch 2, 3 Monate, die man dann auf dem Platz eigentlich die ganze Zeit schon trainiert und nahezu alles macht und dann irgendwann natürlich auch die Zweikämpfe simuliert und mal, ja, in den Zweikampf reingeht. Dementsprechend arbeitet man eigentlich immer Stück für Stück weiter darauf hin, dass alles wieder normal wird. gespielt. Und da kommen dann auch Momente, wo es mal kracht, wo das Knie auch mal knackt, wo sich zum Beispiel eine Verklebung löst. Ja, also das muss man einfach dann alles einmal durchmachen. Aber wenn das geschafft ist, würde ich sagen, hat man da eigentlich keine Angst, jetzt in den Zweikampf reinzugehen oder zieht irgendwie zurück. Allerdings kann ich da auch nur für mich sprechen. Also ich kenne natürlich auch Spieler, die da schon einen gewissen Respekt davor hatten, dann nochmal richtig in den Zweikampf reinzugehen. Ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Heilungsprozess ist. Also wenn das Knie danach eigentlich wie vorher ist, wenn sich alles normal anfühlt, dann ist das natürlich optimal, ist aber wahrscheinlich eher selten der Fall. Also man merkt schon einfach dann einen Unterschied. Ich hatte ja dann gerade auch mit dem linken Knie, in dem der erste Kreuzbandriss war, in der Folge auch viele Probleme. Und ja, man merkt einfach, dass der Körper ist dann nicht mehr ganz so leistungsfähig wie vorher.
Es gibt ja diese These, man braucht genauso lange, um wieder komplett fit zu sein, so lange, wie die Verletzung auch dauert. Ist das so?
Ja, es dauert natürlich seine Zeit, bis man wieder auf dieses Niveau zurückfindet und wieder zu alter Stärke. Ich würde jetzt sagen, dass es vielleicht nicht ganz die gleiche Zeit nochmal ist, aber ja, man kann eigentlich nie erwarten, dass ein Spieler, der aus einer schweren Verletzung kommt, zurückkommt und dann ab Tag 1 wieder jede Woche liefern kann. Weil das, ja, diese wöchentliche Belastung und auch tägliche Belastung mit dem Mannschaftstraining, wenn man die über Jahre hat und dann auf einmal 6, 7, 8, 9 Monate, diese Belastung komplett fehlt, dann braucht der Körper einfach. Der Körper passt sich natürlich an und ebenso braucht dann der Körper auch diesen Anpassungsprozess, wenn es wieder auf den Platz geht. Und das kann schon lange dauern und bis man sich da wie ganz der Alte fühlt, das dauert schon seine Zeit, ja.
Stichwort ganz der Alte. Warst du dann auch wieder auf deinem Leistungsvermögen wie vorher? Hast du das wieder erreicht?
Ich würde eigentlich behaupten, das habe ich wohl nie mehr erreicht, beziehungsweise auf jeden Fall mal nicht in den kurzfristigen Jahren danach. Also da habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass bei der Kreuzband-OP eine Sehne aus dem hinteren Oberschenkel entnommen wird, ja, fehlt da so ein bisschen die Ansteuerung am Anfang. Man muss das alles wieder erlernen. Und auch gerade dieses Maximalniveau, was die Kraft angeht, was die Umsetzung angeht, Muskelkontraktion, ich glaube, dass, ja, das, oder ist auch, glaube ich, statistisch erwiesen, dass das oftmals halt nicht mehr zu 100% erreicht wird. Und dementsprechend leidet dann beispielsweise die Schnelligkeit, die Sprintfähigkeit, der Antritt. Das kann schon ein bisschen darunter leiden. Und das habe ich eigentlich auch gemerkt, weil davor war ich schon eigentlich immer ein schneller Spieler, jetzt kein extrem schneller, aber ich hatte eine gute Geschwindigkeit und ich habe danach eigentlich gemerkt, dass das immer schwieriger wurde, einfach diese Geschwindigkeit auch zu halten. Und klar, mit zunehmendem Alter dann, wenn es Richtung 30 geht, dann wird man sowieso dann immer einen Ticken langsamer gefühlt. Und ja, also da merkt man schon, dass es schwierig wird, zu 100% wieder der Alte zu werden.
Boah, du warst wieder dabei, du warst wieder beim Profifußball und dann kommt der April 2017, Knorpelschaden. War das eine Folgeverletzung?
Genau, das war eine Folgeverletzung. Also ich hatte sowieso schon einen Knorpelschaden bei der Kreuzbandverletzung, auch am Außenmeniskus eine Verletzung. Und ja, dadurch, dass halt ein künstliches Band ja quasi erstellt wird. Also diese Sehne wird ja entnommen aus dem Oberschenkel, wird dann mehrmals gefaltet, damit die eine gewisse Stabilität erreicht und dann ins Knie als Kreuzbandersatz eingesetzt. Der Körper wandelt dann diese Sehne in ein Band um, also in die körpereigene Struktur, die es dann auch braucht. Aber allein biomechanisch ist es einfach so, dass dann Unterschenkel und Oberschenkel, die werden nie mehr zu 100% genauso wie vorher aufeinander sitzen. Und allein dadurch entsteht im Knie Reibung und es gibt ja einfach kurz oder langfristig gibt es dann eben Folgeschäden. Und bei mir war es damals so, dass ich eigentlich relativ diffuse Probleme im Knie hatte, die jetzt auch nicht so schlimm waren. Ja, habe es aber nicht so richtig in den Griff bekommen, über Wochen hinweg. Und ja, irgendwann war dann der Gedanke auch einen Monat vor Vertragsende, während mir auch schon mitgeteilt wurde im Winter, dass der Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert wird. Da war dann unser Gedanke, okay, wir kriegen es nicht in den Griff, wir müssen jetzt operieren. Haben dann eine Kniearthroskopie gemacht Mitte Mai, bei der, ja, ich sag mal, ich wusste, irgendwas wird da sein, aber ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es was richtig Großes ist. Und ich bin dann aufgewacht, der Operateur kam ins Zimmer und ja, hat gesagt, dass ein Knorpelschaden vorhanden ist und ob ich überhaupt eine Option B hätte, ich sollte mir meine Gedanken machen, ob das überhaupt nochmal Sinn macht. Und das war für mich natürlich, ja, ich bin aus allen Wolken gefallen. Also Wahnsinn. Von eigentlich, wir lassen das mal abklären, indem wir einen kleinen Eingriff machen, zu, du bist auf jeden Fall nochmal 9 Monate raus. Und das, ja, zu dem Zeitpunkt war ich 24. Das war schon auch dann nochmal eine harte Nummer.
Ja, vor allen Dingen, wenn sozusagen ein anderer für dich entscheidet, dass du nicht mehr das eigentlich liefern kannst, was du liefern möchtest, ne?
Ja, absolut. Ja, wie gesagt, es sind dann einfach diese Rückschläge, die oder beziehungsweise diese negativen Situationen, die kommen im Fußball. Ich glaube, vielleicht sollte man jungen Spielern auch eintrichtern, dass die kommen werden, einfach damit man so ein bisschen mehr drauf gefasst ist, weil wenn alles gut läuft, lebt man ja total in der Blase. Man ist immer nur fokussiert auf die nächste Woche, gegen wen spielen wir, der nächste Vertrag und so weiter und so fort. Und ja, man wird schon einfach, ja, man fährt aus allen Wolken. Man wird komplett eigentlich aus seinem Alltag gerissen und das Leben ändert sich komplett.
Sind wir wieder bei der mentalen Geschichte. Die Gesundheit ist das eine, was du gesagt hast, mit dem Knorpelschaden ist alles kaputt. Ein Arzt sagt dir hier, das war's, mach irgendwo einen Kaffee auf und verkaufe das Kaffee. Und der andere ist, du bist dann vertragslos. Was ist bei dir im Kopf so vorgegangen? Auch ein
Ja,
bisschen.
das war schon brutal, muss ich sagen.
Ich glaube, es ist was anderes, wenn man Mitte 30 ist, als wenn man 24 ist und sowas erlebt. Weiß ich nicht.
Ja, definitiv. Also auch
Kann
da
man vielleicht
wieder.
noch ein bisschen flausen und dann, man ist erwachsen seit ein paar Jahren und man will die Welt retten und dann, bumm, bist du ja ganz tief gefallen.
Ja.
Super kaputt, kein Vertrag. Was ging dir durch den Kopf?
Wie gesagt, ich wusste ja schon, dass es beim FCK nicht mehr weitergehen wird. Aber natürlich war der Plan trotzdem jetzt, nachdem ich dann ja auch ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht hatte und ganz gute Leistungen gezeigt habe, da einfach den nächsten Schritt zu gehen im Fußball, vielleicht auch nochmal eine Liga drunter, aber halt im Profifußball zu bleiben. Und ja, ich habe dann damals auch das Gespräch mit den FCK-Verantwortlichen nochmal gesucht, weil ich natürlich mit 9 Monaten Pause dann wahrscheinlich, weil es dann schwierig war, einen neuen Verein zu bekommen. Und ich wollte einfach wieder fit werden. Ich wollte die Möglichkeit haben, bei einem Verein zu trainieren. Diese Möglichkeit habe ich dann damals nicht wirklich bekommen. Ja, und habe dann halt auch da wieder die Schattenseiten des Fußballs kennengelernt. Ja, wenn du nicht funktionierst, dann lässt man dich halt auch fallen wie eine heiße Kartoffel. Das war schon brutal. Und dementsprechend dann, ja, mit 24 Jahren so in die Unsicherheit herein zu trainieren und einfach zu hoffen, dass dann im Winter vielleicht, ja, wo dann realistisch war, da könnte ich nochmal fit sein, dass sich da dann was ergibt, das war die Hoffnung. Ich hatte mich dann aber ja auch dazu entschlossen, nochmal ein Studium anzufangen, ein Fernstudium. Von daher war ich da relativ entspannt, was das anging. Aber natürlich, man hat auch finanzielle Sorgen, es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen. Und ja. Ich war aber zu dem Zeitpunkt auch noch so auf dem Trichter, dass ich gesagt habe, ich bin zu 100% sicher, dass das nochmal funktionieren wird und ich bin motiviert, da es nochmal allen zu zeigen. Und ja, dementsprechend habe ich mir da eher weniger Gedanken gemacht darüber, dass ich quasi scheitern könnte, sondern war einfach motiviert, nochmal anzugreifen.
Aber ich vermute mal nicht, dass jetzt jeden Tag 20 Vereine angerufen haben, weil die wissen, oh, einmal Kreuzbandriss, oh, Knorpelschaden. Ich glaube, das ist dann auch nicht einfach, ne? Ich kann ja sagen, ich bin fit, ich kann alle, ich kann gut kicken, aber die gucken auf deine Krankenakte, ach, weiß nicht, bist ja ein netter Kerl, aber nö.
Ja, das wird natürlich immer schwieriger, muss man ganz klar so sagen. Da haben natürlich keine Vereine Schlange gestanden. Es haben sich immer mal wieder welche gemeldet, die ja dann einfach so lose nachgefragt haben, hey, wie sieht es denn bei dem aus? Also die haben dann meinen Berater einfach kontaktiert, beziehungsweise ein Berater ist ja einfach auch für dieses Netzwerk im Fußball da. Da wird dann mal sich ausgetauscht. Aber ja, die meisten hatten eigentlich immer auch Zweifel, ja, in welcher Form ich auch zurückkommen kann und ob ich überhaupt nochmal zurückkommen kann. Und dementsprechend war das dann schon auch schwierig. Ich hatte dann, ich glaube, Mitte Dezember bin ich erstmals wieder auf dem Platz in der Reha. Und es war klar, wenn ich die Saison nochmal Fußball spielen will, muss ich im Januar einen Vertrag unterschreiben. Das heißt, da war richtig Pressure da. Ich musste einfach gucken, dass ich irgendwie ins Mannschaftstraining komme, irgendwie richtig fit werde. Und ja, ich sage mal, aus gesundheitlicher Sicht war das wahrscheinlich eher nicht so unbedingt sinnvoll. Aber das sind auch die Dinge, die man im Fußball lernt. Die Gesundheit wird halt leider oftmals echt an zweite Stelle gesteckt. Und es geht halt um so viel, dass man dann im Zweifel auch sagt, ja komm, dann nehme ich mal eine Schmerztablette und ich ziehe heute durch, obwohl ich eigentlich Probleme habe. Aber ich kann jetzt meinem Trainer heute nicht sagen, dass ich Muskelprobleme habe, weil dann spiele ich am Wochenende nicht. Und ja, so war das dann im Prinzip bei meiner Verletzung auch. Ich habe dann auch übers Netzwerk damals Sascha Hildmann kontaktiert, der zu der Zeit bei Sonnenhof Groß Asbach Trainer war und bei uns in Lautern damals hospitiert hatte. Ich hatte so ein ganz gutes Verhältnis zu ihm und habe dann ja ihm einfach geschrieben, ob es möglich wäre, dass ich in Groß Asbach mittrainiere, weil ich einfach ja einfach eine Mannschaft brauche, mit der ich trainieren kann. Und da bin ich dann im Januar auch hin, also komplett aus der Kalten heraus von heute auf morgen, weil er sich dann direkt gemeldet hat und gesagt hat, ja, komm morgen vorbei, gar kein Thema. Ich saß in Saarlouis im Saarland und bin dann Hals über Kopf direkt nach Groß Asbach gefahren. Und ja, konnte dann da trainieren im Winter auf dem Kunstrasen. Das war mit ja, den Knieverletzungen auch nicht unbedingt cool, aber hat funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass ich ziemlich gut reingefunden habe, obwohl ich jetzt so lange raus war. Genau, also das war die eine Station, die ich dann angelaufen habe. Die zweite Station, nachdem ich dann eine Woche in Groß Asbach war, war dann eben Saarbrücken, weil ich wusste, ja, ich habe den Verein ja gekannt. Man verfolgt das natürlich als Saarländer grundsätzlich auch. Und ich wusste Regionalliga, aber Ambitionen einfach wieder nach oben zu kommen. In dem Sinne eigentlich zwei Ligen unter meiner letzten Station, aber der bewusste Schritt nochmal in die Heimat, Nähe zur Familie. Ja, in einem Verein, wo ich auch schon den einen oder anderen kenne, einfach diese, ja, gewisse Geborgenheit, dieses Gefühl von zu Hause zu haben. Und deswegen bin ich dann auch noch nach Saarbrücken nach der Zeit in Groß Asbach und habe mich dafür dann letzten Endes auch entschieden.
Welche Kompromisse wärst du da eingegangen? Ausland, im Osten Deutschlands, keine Ahnung, was
Ja.
Hauptsache Fußball spielen, egal wo es ist, oder hast du gesagt, nee, auf Teufel komm raus muss es auch nicht sein?
Ja, es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Also im Winter 2017, also im Januar 2017, als ich in Kaiserslautern mitgeteilt bekommen habe, dass der Vertrag Stand jetzt nicht mehr verlängert wird, hatte sich Kiel gemeldet. Das war dann natürlich das Extrem, wahrscheinlich das größtmögliche Extrem, was es gibt. Kiel war damals in der dritten Liga im Mittelfeld und ja, ich habe es damals nicht gefühlt. Ich dachte, an sich keine uninteressante Adresse, aber es ist halt wirklich, also da, ja, bist du halt komplett weg. Da fährst du halt nicht mal nach Hause. Und deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden. Ich glaube, ja, 2018 war ich auch einfach privat in einem anderen Umstand. Ich war ungebunden und hätte theoretisch überall hingehen können. Also ich glaube, ja, wenn da was Interessantes gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich alles gemacht, weil es einfach auch, ja, die Notwendigkeit war da, ja.
Aber es tat bestimmt gut, wenn jemand gefragt hat, hast du nicht Bock, ob das jetzt Holstein Kiel war oder nicht, ist doch eigentlich egal, aber es hilft ja ein bisschen wieder Selbstvertrauen zu tanken, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also das definitiv. Aber wie gesagt, damals im Januar 2018, dann, als ich auch nach Saarbrücken gegangen bin, da war von mir auch ganz klar der Wunsch da, nochmal in den Verein zu kommen, wo ich mich halt auch auskenne. Also das war die bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, komm, ich gehe in die Heimat und im Optimalfall verbringe ich da den Rest meiner Karriere. Letzten Endes ist es auch so gekommen, weil es sportlich natürlich auch entsprechend lief und ja, dass die Ziele vom FCS ambitioniert waren und ich da wusste, worauf ich mich einlasse, das war halt optimal. Deswegen hat sich das dann eigentlich oder hat das perfekt gepasst. Aber ja, wie gesagt, wenn da eine andere Option da gewesen wäre und sich irgendjemand vom Rest Deutschlands gemeldet hätte oder sogar aus dem Ausland, hätte ich das mit Sicherheit auch in Erwägung gezogen.
Aber es war dann, wie sagt man so schön, ein gutes Match mit dir und dem FCS. Das waren dann endlich auch gute Jahre. Corona lassen wir es mal außen vor. Ihr seid dann irgendwann auch mal aufgestiegen. Highlight sicherlich DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, es war nicht nur Bayern München letztes Jahr. Nein, es gab schon mal früher gegen Leverkusen. Grüße nach Bielefeld an dieser Stelle. Kurz um das Sportliche auch dann mit abzuhaken, das war mit Sicherheit einer der größten sportlichen Momente auch für dich, ne?
Ja.
Den Ritt durch den DFB-Pokal als Viertligist damals.
Absolut, ja. Also natürlich auch als Drittligist jetzt, als wir es letztes Jahr geschafft haben, waren natürlich auch gerade mit den Gegnern war eine ganz besondere Sache. Aber einfach als Viertligist, das war ja noch sensationeller, dass man da überhaupt so weit kommen konnte. Und da gab es ja auch Schlagzeilen in der New York Times, in Australien, also wirklich über den kompletten Globus hinweg, diese Story. Und da ist auch schon extrem viel auf einen eingeprasselt, weil es einfach, ja, unglaublich war. Und sportlich war das natürlich, ja, das Highlight meiner Karriere, würde ich sagen, definitiv.
Da erlebst du wieder das Schöne im Fußball, mit solchen wahnsinnigen Abenden. Kurz am DFB-Pokalfinale geschnuppert. Und dann kommt der Oktober 22. Bums. Kreuzbandriss. Ach, hatte ich doch schon mal. Brauche ich nicht.
Ja, also ich hatte in der Zwischenzeit 2019 dann auch ja nochmal eine Knie-OP in dem besagten Knie, in dem auch schon Kreuzbandriss und Knorpelschaden waren. Also das war immer das ja, schlechtere Knie einfach, was auch wirklich wehgetan hat, was eine Bewegungseinschränkung hat. Und ich konnte das immer über den Rest des Körpers und über das andere Bein auch gut kompensieren. Ja, so dass ich eigentlich dann in den Jahren, würde ich mal sagen, 18 bis 22 auch so in der Topform war. Gerade dann auch danach, als es in die dritte Liga ging, den Aufstieg dann endlich geschafft, was natürlich auch ein Highlight war, auch wenn es leider in die Corona-Zeit fiel. Das heißt, keine große Aufstiegsfeier und so. Aber ja, sportlich war ich dann einfach da auch angelangt, wo ich hin wollte, wirklich im Profibereich, dritte Liga. Es hat einfach super Spaß gemacht, weil wir auch guten Fußball gespielt haben. Ich konnte meinen Teil definitiv dazu beitragen. Und ja, eigentlich liefen die Jahre dann super. Insbesondere dann auch die Saison, in der ich mich verletzt habe. In die bin ich auch ja, richtig gut reingekommen, viele Tore gemacht, Vorlagen, Topscorer in der Liga gewesen. Und ja, auch da eigentlich so stabil wie nie. Also auch mit dem anderen Knie wenig Probleme gehabt. Mein ganzes Training mit Vor- und Nachbereitung des Trainings und so weiter und so fort war optimiert. Also es hat für mich genau perfekt gepasst. Und zack, eine Aktion, auch wieder Ende des Spiels. Und ja, so schnell ist es dann wieder mal vorbei.
Was, vielleicht ein doofer Vergleich, aber genau so ein Moment auch im Kopf, genauso wie das geile Tor aus 23 Metern rechts oben in den Knick. Denkst du, weißt du, was ich meine? Hast du das noch präsent, auch damals?
Also die Situation als solche jetzt, ja, schon eigentlich ziemlich genau. Also ich glaube, solche Situationen, in denen so schwierige oder schwere Verletzungen passieren, die, ja, an die kann man sich, glaube ich, wahrscheinlich immer erinnern. Also von daher, ja, das ist schon immer noch sehr präsent. Und wenn ich jetzt so in meinen Körper reinhorche, ins Knie, ich weiß auch, wie es sich anfühlt. Also von daher, ja, war mir auch da eigentlich direkt klar, da ist wieder das Kreuzband durch. Einfach auch durch die Art und Weise der, ja, der Bewegung, beziehungsweise ich bin dann ja auf dem Boden aufgekommen und das Knie ist quasi nach innen mit einer leichten Rotation. Ja, dann knackt's und dann weißt du ganz genau, da ist wieder was passiert.
War
Das
es
war dann.
das gleiche Knie?
Nee, das war dann das andere Knie. Ja, auf dem Feld selbst, der besagte Schubladentest war dann eigentlich noch nicht so richtig, also ist noch nicht so richtig angesprungen, weil einfach die Muskulatur dann auch viel Schutzspannung hat, da wird viel dagegen gehalten. Und da dachte ich noch, okay, vielleicht habe ich das Glück, es ist irgendwas kaputt, aber kein Kreuzbandriss. Ja, aber in der Kabine, als dann ein bisschen Zeit vergangen ist, die Muskulatur sich ein bisschen entspannt hat, hat man auch wieder direkt gemerkt, da ist kein Anschlag, bedeutet Kreuzbandriss. Ja, und das war schon sehr, sehr emotional in der Kabine, weil ich einfach die Erfahrung hatte. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, welcher lange Leidensweg da nochmal kommt. Und ich glaube, das Erste, was ich auch gesagt habe, ist, boah, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann den Scheiß nicht nochmal durchmachen. Und ja, letzten Endes Mund abputzen und weitermachen. Dann ging die Reha wieder
Das so einfach,
von
weil man,
neuem
ich meine,
los.
die ersten Tage waren für dich wahrscheinlich komplett Frust von morgens bis
Ja.
abends.
Absolut. Also gerade auch, weil es einfach sportlich so gut lief. Das war das Jahr, in dem auch mein Vertrag ausgelaufen ist. Das heißt, man hat natürlich auch persönlich nochmal Interessen, in dem Jahr komplett abzuliefern und ja, erhofft sich dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen zu können. Vielleicht nochmal den, ja, es wäre wahrscheinlich der größte Vertrag der Karriere dann gewesen, wenn es jetzt ansatzweise sportlich so weitergelaufen wäre. Das ist halt einfach schade, muss man dann sagen. Und da ist dann schon viel Frust dabei und ja, es tut einfach extrem weh, dann in der Situation zu sein.
Nach dem Kreuzbandriss Nummer 1, nach dem Knorpelschaden und jetzt hattest du den zweiten Kreuzbandriss. Warum hast du dann für dich entschieden? Ja klar, mache ich das so nochmal, ist doch logisch.
Tja, warum? Ich sag mal, Ich war zu der Zeit, jetzt muss ich überlegen, ja, ich war zu der Zeit mit meinem Studium schon relativ weit fortgeschritten. Also das habe ich 23 abgeschlossen und im Oktober 22 war ja die Verletzung. Von daher sage ich mal, ja, war da jetzt nicht mehr so diese Angst in dem Sinne da, was mache ich jetzt, sondern ich wusste, der Abschluss steht jetzt kurz bevor und ja, sehr wahrscheinlich kann ich auch ohne den Fußball jetzt im Leben klarkommen, sagen wir es mal so. Dementsprechend war ich da eigentlich relativ entspannt und habe gesagt, okay, ich ziehe es jetzt einfach nochmal durch. Ich wusste auch in der Reha-Einrichtung, wo ich dann auch schon vorher meine Reha gemacht habe oder meine Rehas, habe ich die Leute gekannt. Ich wusste, was mich da erwartet. Es ist eigentlich ein sehr entspanntes Umfeld und ja, von daher habe ich die Situation einfach angenommen. Auch das ist sowas, was der eben schon zitierte Trainer gesagt hat. Man muss die Ist-Situation akzeptieren und sich damit arrangieren. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, extrem gut hingekriegt, weil auch da war wieder diese Trotzeinstellung. Also ich habe gesagt, puh, jetzt sagt natürlich jeder Ortsweiter Kreuzbandriss, das wird ja eh nie mehr was. Also das waren auch wirklich viele, viele Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt ist vorbei, das wird nichts mehr. Und denen wollte ich es einfach allen zeigen. Also ich wollte einfach nochmal beweisen, ey, mich kriegt keiner klein, ich werde das nochmal hinkriegen, ich werde es euch nochmal zeigen und ich werde nochmal der Alte, werde nochmal an die Leistungen anknüpfen. Also ja, diese Motivation, einfach dieses Ziel nochmal zu erreichen, war extrem hoch zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte wirklich eine ganz klare Fokussierung auf das, was ich wollte. Und folgerichtig, muss ich sagen, lief die Reha auch eigentlich ziemlich gut. Also ich hatte zwar auch immer wieder meine kleinen Problemchen da, das ist in so einem Reha-Prozess dann auch normal, aber vom Ablauf her, ich wusste halt, es wird anstrengend, es wird hart, es wird auch wieder Tage geben, an denen es mal wehtut, an denen es schlechter läuft, aber nach 6 bis 9 Monaten werde ich wahrscheinlich wieder da sein und dann, ja, gucken wir mal, ob es dann oder wie schnell es dann auch wieder in die alte Form geht.
War das der Dickkopf Sebastian Jakob, der gesagt hat, ich zeig's den allen, ich mach das schon, oder haben dir im Vorfeld Leute auch geholfen, psychisch dir diese Energie gegeben haben, um zu sagen, ich pack das?
Beides würde ich sagen. Also zum einen einfach dieser Rückhalt von Familie, ne, von meiner Frau auch, die ja mit seiner Partnerin redet man da ja einfach dann wirklich extrem viel drüber. Auch wenn man abends beim Esstisch sitzt und einfach den Tag Revue passieren lässt. Und ja, da waren ganz, ganz viele gute Gespräche, die mir einfach Sicherheit gegeben haben, die mir das Gefühl gegeben haben, selbst wenn es nicht funktioniert, ist es überhaupt kein Thema, weil der Mensch Sebastian Jakob bleibt immer noch der gleiche, auch wenn der Fußballer Sebastian Jakob vielleicht dann Geschichte ist. Und ja, dementsprechend habe ich keinen Druck verspürt. Also es war einfach eine Aufgabe. Ich wollte das Ding rocken und ja, meine Familie hat mir da echt dabei geholfen, einfach diese Rückendeckung zu spüren.
Gibt ja eben nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit. Und ich glaube, es ist immer wichtig, jemanden zu haben, mit dem man darüber redet. Einfach reden, dass es rauskommt, oder?
Genau, absolut. Also ich meine, natürlich kann man jetzt auch, wenn man vielleicht auch, sage ich mal, anfälliger dafür ist, sich dann auch ja selbst ein bisschen runterzuziehen, kann man natürlich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass generell die Arbeit mit Sportpsychologen definitiv Sinn machen würde. Also wirklich systematisch bei Vereinen, dass die Spieler einfach, wie du auch sagst, in diese Kommunikation kommen und einfach über Dinge reden können. Ja, bei mir war das jetzt in dem Fall dann die Familie, speziell auch meine Frau vor allen Dingen. Und mir hat das extrem gut getan, weil du einfach diese Themen, die dich vielleicht persönlich beschäftigen, mental, weil du die einfach loswerden kannst. Du kannst drüber reden, du kriegst nochmal andere Sichtweisen, weil du hast ja in deinem Kopf nur eine Vorstellung. Du denkst ja, okay, ich muss das so und so machen, weil sonst passiert das und das. Und ja, das kann halt einfach für diesen Druck dann irgendwann sorgen. Und die mentale Gesundheit ist da, glaube ich, extrem wichtig in diesen Reha-Phasen, wo du nicht mehr bei der Mannschaft bist, wo du immer nur Zuschauer bist. Du musst hart kämpfen, jeden Tag einfach teilweise dieselben Dinge abspulen, was dann auf Dauer natürlich auch langweilig ist. Und mir hat zu dem Zeitpunkt auch jeder schon gesagt, ey, Respekt, wie du damit umgehst, weil ich probiere generell immer die positiven Dinge an jeglichen Situationen für mich einfach rauszuziehen. Aber ja, grundsätzlich auch immer mit einem Lächeln in die Reha zu kommen, immer gut drauf zu sein, boah, das ist schon auf Dauer echt schwierig, aber ja, es sorgt einfach für eine gewisse Positivität in deinem kompletten Alltag, in deiner kompletten Umgebung. Und von daher, ja, habe ich für mich immer probiert, da wirklich mental super stark zu sein und immer das Positive zu sehen.
Tja, und es geht ja weiter. Wenn ich das Drehbuch hätte, würde ich sagen, das ist ein Hollywood-Film, das ist so kitschig, das geht ja alles gar nicht. Das ist too much. Aber nee, du hast dich wieder dadurch gekämpft, bist
Ja.
wieder da. Und frei nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, hast du gesagt, hole ich mir noch ein Kreuzbandriss. Also du warst wieder fit eigentlich, du warst im Training. Warst du wirklich 100% fit im Nachhinein?
Ich war 100% fit, ich war allerdings noch nicht zu 100% beim Mannschaftstraining dabei. Also
Aber
ich
dein
muss sagen,
Körper eigentlich war bereit.
ja, der Körper war bereit. Ich weiß, ich hatte an dem Tag minimal ein bisschen Flüssigkeit im Knie, was aber jetzt nicht dramatisch ist, weil der komplette Reha-Prozess ist ja eigentlich immer ganz nah an der Reizschwelle. Also du musst ja immer neuen Reiz setzen, um den Körper wieder anzupassen. Deswegen, ja, ist es fast normal, sage ich mal, dass immer so minimale Flüssigkeit im Knie ist. Also das ist jetzt, sage ich mal, tolerabel. Und an dem Tag war es auch so. Aber ich muss grundsätzlich sagen, von meiner körperlichen Verfassung war ich super drauf. Also ich habe mich auch so fit gefühlt wie noch nie. Meine Werte, das lässt sich ja alles mittlerweile messen, meine Werte, was die Kraft angeht, was Beweglichkeit angeht, etc. pp., die waren super. Also die waren wirklich auf Bundesliga-Niveau. Und ja, dementsprechend hatte ich vor, wieder voll anzugreifen, weil ich mich auch dementsprechend gefühlt habe. Und ja, ich habe dann einen Teil der Trainingseinheit mitgemacht. Es waren Standards im Training. Im Nachhinein total bescheuert. Super unnötig, weil Standards, selbst wenn da, sage ich mal, jetzt noch nicht die hundertprozentige Intensität drin ist, weil man sich ja auch nicht wehtun will, ist das trotzdem eigentlich das Unkontrollierteste, was du machen kannst. Also im 16er Hochspringen, Zweikampf, Landung, also da kann ja so viel passieren. Aber ja, ich hatte mir, also von Trainerseite war das auch okay. Wir haben dann gesagt, ja, wir machen das. Und ja, ich hatte davor auch ein paar Aktionen, die eigentlich viel gefährlicher waren. Die habe ich aber alle überstanden, ganz ohne Probleme. Und dann bei der wahrscheinlich banalsten Aktion, die an diesem Tag stattgefunden hat, ist es dann nochmal gerissen. Also es war einfach so ein, ja, also ein Zweikampf quasi aufgenommen, ein bisschen dagegen gehalten, und so ein kleiner Hopser zur Seite, nach hinten. Ich komme auf, es knackt wieder. Ohne groß, ja, eigentlich ohne eine große Aktion. Also einfach ein kleiner Hopser aufgekommen, Knie geknackt und ich wusste, okay, es wird wahrscheinlich wieder durch sein. Der Schmerz war auch überschaubar, der war auch gar nicht im Knie selber, sondern eher so an der Außenseite, ein bisschen unterhalb. Aber ja, es war vom Gefühl her schon anders, weil eben, wie gesagt, dieser Schmerz und diese Intensität in der Situation eigentlich gefehlt hat, aber ich wusste vom Gefühl her, es muss eigentlich wieder ein Kreuzbandriss sein. Und ja, dementsprechend war mir eigentlich klar, das wird wieder so kommen. Ich bin dann direkt quasi vom Trainingsplatz zu einem persönlichen Physio von mir gefahren, der mich direkt behandelt hat. Ich bin dann auch abends normal da rausgegangen und habe gedacht, naja, vielleicht habe ich ja Glück im Unglück. Aber das MRT hat dann natürlich wieder die bittere Pille ergeben und das Ding war gleich wieder durch. Also 9 Monate Reha, dann auf dem Platz und direkt wieder gerissen.
Gleiches Knie, aber das rechte.
Gleiches Knie dann, genau das Rechte. Ja, also eine klassische Rehruptur, die halt eben stattfinden kann, weil immer ein gewisses Restrisiko besteht. Aber man denkt ja darüber eigentlich nicht nach. Also ich dachte auch immer zum Beispiel, oh, ein Kreuzbandriss, das wird mir nie passieren, ich passe ja auf. Aber da kannst du machen, was du willst, das geht dann schneller, als man denkt. Und gerade bei der Reruptur hätte ich niemals gedacht, dass so eine Situation dafür sorgen kann, dass ja, so eine Kreuzbandplastik dann direkt wieder reißt. Also das war schon schockierend, muss ich sagen.
Und wie nimmt man es dann auf? So ein Sarkasmus, man lacht nur noch drüber oder ist das Loch noch tiefer, wo man reinfällt?
Also, da muss ich schon sagen, das Loch war noch tiefer. Definitiv. Also, auch da ja wieder eigentlich diese Freude. Man kann wieder auf dem Feld stehen, man kann wieder spielen, es macht Spaß. Man ist wieder kurz davor, das zu machen, was man eigentlich liebt. Also, das war, ja, es war unglaublich. Also, wenn dann auch gerade in den Nachrichten, die Meldungen dann wieder kommen, keine Ahnung, dann liest man natürlich auch mal einen Kommentar irgendwo und denkt sich, puh. Also das ist schon, also ja, wie du eben gesagt hast, also kein Drehbuch hätte das dramatischer schreiben können. Von daher, die ersten Tage danach waren wirklich sehr, sehr extrem. Und das war auch das erste Mal, wo ich das oder mir die Gedanken drüber gemacht habe, macht das alles noch Sinn? Soll ich mir das überhaupt jetzt nochmal antun? Ja, es hat ein paar Tage gedauert. Ich habe dann auch ja, ein paar Gespräche geführt, weil ich da auch erstmals keine direkte OP machen wollte, sondern wir haben darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, das Ganze jetzt auf konventionelle Art und Weise zu therapieren, weil ich halt eben halt eine super Muskulatur hatte. Also mein Körper war ja in der besten Verfassung, die es gibt. Und dementsprechend haben wir dann auch erstmal gesagt, komm, wir probieren es ohne OP, weil operieren können wir immer noch. Habe dann erstmal wieder die Beweglichkeit vollends hergestellt, geschaut, dass ich das Kraftniveau einfach auch nochmal dann auf die, ja, sag ich mal, auf die höchste Stufe bekomme, und habe dann langsam wieder angefangen, auch ja, in Richtung Platz zu gehen. Und nach 2,5 Monaten stand ich dann auch eigentlich wieder auf dem Platz. Zwar noch in der Reha, noch komplett individuell, aber an sich, sage ich mal, ging das alles relativ gut. Jetzt nicht zu 100%, ja, und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, so macht es keinen Sinn. Weil ich habe gesagt, wenn das zu 100% funktioniert und ich wirklich mich danach fühle, ich kann wieder spielen, ich kann alles machen, dann werde ich das ohne OP machen. Aber ja, diese entscheidenden Prozente haben einfach gefehlt. Es hat dann auch wieder wehgetan. Ich hatte bei manchen Aktionen, gerade so bei Sidesteps und auch bei Drehbewegungen, hatte ich einfach Schmerzen. Und das hätte auf Dauer, hätte das einfach keinen Sinn gemacht. Und dann nach 3 Monaten ging es dann erneut unter das Messer, und dann auch nochmal komplett bei Null los.
Das Stammpersonal, hast du wieder gegrüßt hier, da bin ich wieder, ne? Wie geht's euch denn? Oder wie war das?
Nee, das tatsächlich habe ich genau das nicht gemacht, weil ich wollte nicht nochmal im gleichen Krankenhaus operiert werden,
Okay.
weil ich habe einfach eine Veränderung gebraucht. Also ich war mit dem OP-Ergebnis unseres Mannschaftsarztes auch super zufrieden. Wie gesagt, ich habe mich optimal gefühlt. Das Knie war top. Aber ja, die ganzen, also man muss dazu sagen, meine erste Knie-OP 2015, die hatte ich in Straubing, also beim Dr. Eichhorn, der zu dem Zeitpunkt eine absolute Koryphäe war. Die zweite habe ich dann halt eben im Saarland gemacht und im Saarland, ja, mich kennen natürlich da viele Leute und dann zur dritten OP nochmal da ins Krankenhaus zu gehen, wo dich eh schon jeder kennt, wo dann auch wieder jeder kommt, oh, du armer Bub, es tut mir so leid. Und habe ich gesagt, nee, ich muss eigentlich auch wieder raus, ich muss mich woanders operieren lassen, ja, einfach für den Kopf und ja, um einfach da auch nochmal so einen anderen Ansatzpunkt zu haben, ja, eine Veränderung, damit man jetzt diesen kompletten Prozess der Reha von A bis Z nicht nochmal genauso durchläuft.
Wenn man so oft kämpfen muss, ich habe mir mal das mal aufgeschrieben, habe bei Transfermarkt nachgerechnet. Erstmal hast du 147 Spiele verpasst durch deine Verletzung, das ist schon mal viel. Insgesamt bist du ausgefallen aus Verletzungsgründen 1621 Tage. Das ist ja eine krasse Zahl. Und du sagst, du bist eigentlich mal positiv. Der Trainer sagt, nimm's Ist-Zustand, mach einfach. Aber du wirst ja nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf sowas von gefordert. Irgendwann hat man da auch da keine Kraft mehr, oder?
Ja, absolut. Also, das ist auch letzten Endes der Grund, dass ich jetzt endgültig die Schuhe an den Nagel gehängt habe. Ja, ich habe den Reha-Prozess ja jetzt dann nochmal durchlaufen. Der lief auch, sage ich mal, relativ gut, also ohne größere Problemchen, aber ja, einfach von Schmerzen begleitet, ne? Und man merkt dann irgendwann, man kann so positiv sein, wie man will, wenn der Körper an die Grenzen kommt und die Gesundheit einfach auch oder die, ja, die Verletzungen ihre Spuren hinterlassen. Dann kommst du an den Punkt, wo du zum einen halt körperlich einfach nicht mehr kannst, weil es einfach jeden Tag aufs Neue wehtut und es nur noch Qual ist, dich immer wieder in, sage ich mal, überhaupt den Zustand zu bringen, dass du trainieren kannst. Weil das hat dann so viel Vor- und Nachbereitung mittlerweile erfordert, damit ich überhaupt irgendwie gut ins Laufen komme auf dem Feld und so weiter und so fort. Das geht auf Dauer, geht das auch einfach an die emotionale und mentale Substanz. Und ja, ich habe gemerkt, der Akku ist einfach leer, körperlich, mental. Ich war einfach durch. Und das hatte sich, sage ich mal, schon so, ja, 2, 3 Monate vorher irgendwo angebahnt, wo ich gemerkt habe, puh, ich komme eigentlich nicht mehr hinterher. Habe aber natürlich trotzdem immer weiter trainiert. Du kommst auch wieder dann immer näher ans Mannschaftstraining. Dann steigt auf einmal im Umfeld die Euphorie wieder und alle denken, boah, jetzt kommt der Heilsbringer, kommt wieder zurück. Dementsprechend wächst auch der Druck. Ja, oder jeder erwartet auf einmal wieder, dass es funktioniert. Und du selbst bist aber eigentlich komplett am Limit, beziehungsweise eigentlich schon fast drüber hinaus. Und ja, ich habe einfach dann gemerkt, ich kann mich nicht mehr jeden Tag mit diesen Schmerzen rumquälen. Es geht einfach nicht mehr. Und deswegen dann letztes Jahr im Dezember der Schritt zu sagen, komm, ich lass es gut sein und häng die Schuhe an den Nagel.
Wir haben eben über mentale Gesundheit gesprochen. Hat deine Positivität vielleicht auch geholfen, dass du auch mental gesund geblieben bist? Wenn man sowas erlebt, kann man ja auch in Depressionen verfallen.
Ja, absolut. Also ich war jetzt zum Glück weit davon entfernt zu sagen, dass ich wirklich depressiv war. Aber es gab einfach Tage, du stehst morgens aus dem Bett auf. Also erstmal würdest du eh lieber liegen bleiben, ne? Weil einfach schon im Bett alles wehtut. Dann stehst du auf, du merkst, boah, der Rücken tut weh, die Knie tun weh, die Hüfte tut irgendwie weh, dann knackst erstmal alles. Ja, also da fällt es schon schwer, jeden Tag diese Motivation aufzubringen. Und ich glaube schon, dass man da relativ leicht depressiv werden kann. Und ja, ich glaube auch gerade, wenn man jetzt keinen Partner an der Seite hat, der halt wirklich ständig da ist, dann ist es schon schwierig. Also wenn ich jetzt an Mitspieler von mir denke, die von sonst woher kommen und dann hier in Saarbrücken im Prinzip alleine sind erstmal, da jeden Tag das Ganze nur mit sich selbst auszumachen, ist, glaube ich, echt eine riesen, riesen Herausforderung. Und ich bin froh, dass da auch in der Reha-Einrichtung, dass da, das sind mittlerweile zu Freunden geworden, dass ich da auch einfach Personen hatte, die mir da diesen Tag möglichst leicht gestaltet haben und möglichst spaßig. Ja, aber trotzdem, klar, wenn man abends einschläft, denkt man natürlich trotzdem über alles Mögliche nach. Und da kam dann auch erstmals wirklich der Punkt, wo ich mich realistisch damit befasst habe, dass ich jetzt womöglich kein Fußball mehr spiele.
Bist du einer, der nach hinten guckt, wenn dann einer fragt, ja, wie, wenn deine Karriere war, immer natürlich emotional in allen Bereichen, Achterbahn ist das richtige Wort. Wenn du dann nach hinten guckst, ärgerst du dich, dass es so gelaufen ist, wie es ist, oder sagst du, es hat nicht sollen sein, ist halt so, wie es gelaufen ist?
Ja, da ist natürlich von allem ein bisschen dabei, würde ich sagen. Also richtig zufrieden kann ich wahrscheinlich nicht sein. Einfach, ja, weil ich glaube, dass definitiv mehr Potenzial in mir gesteckt hätte. Und ich einfach auch viel, also gerne mehr Spiele auf diesem Niveau gemacht hätte, gerade in der zweiten Liga. Ja, das macht natürlich schon richtig Spaß, aber ja, es hat halt einfach nicht sollen sein. Und im Nachhinein betrachtet, und ich hatte auch gerade gestern noch mit einem Bekannten ein Telefonat, wo wir auch darüber geredet haben, diese Schattenseiten, die prägen dich halt viel mehr. Also du kannst ja eigentlich viel mehr aus so einer Karriere jetzt ziehen, als wenn immer alles nach Plan gelaufen wäre. Ich hätte irgendwie Titel gewonnen, ich wäre nur erfolgreich gewesen. Das wäre super geil gewesen, natürlich. Wahrscheinlich auch finanziell lukrativer. Aber für die persönliche Entwicklung, glaube ich, für die Erfahrungen, die du einfach für dein Leben mitnimmst, kannst du, glaube ich, ganz, ganz viele Skills, wie man ja neudeutsch sagt, einfach auch davor oder daraus ziehen, dass du halt solche Rückschläge hattest, dass du gelernt hast, mit Niederlagen, mit Rückschlägen umzugehen, mit Situationen, in denen du einen ganz klaren Blick auf die Situation haben musst, während alle außen drumherum alles Mögliche behaupten, von bis war ja alles dabei. Also ein Kommentar, was für mich ein totales Highlight war, den kannst du, also wo, ich glaube, das war nach der Reruptur, da hat jemand beim SR kommentiert, also bei Facebook dann, den kannst du verschenken, der ist ja sowieso tot oder so. Ich meine, oder ja, irgendwie, oder den kannst du verbrennen, der ist tot. Wo ich dachte, krass. Okay. Naja, also sowas wird dann in der Anonymität des Netzes, wobei das natürlich auch nur teilanonym ist, aber das wird dann einfach rausgehauen und du hast ja für dich das Ziel, ich komme nochmal zurück, ich werde das schaffen. Und dann siehst du solche Kommentare und ne, jeder, der dich auch auf der Straße trifft, da geht es ja immer um das gleiche Thema.
Ja.
Und das sind solche Belastungen, die, ja, mit denen du einfach umgehen zu lernen musst. Und ja, ich glaube, dass das einfach fürs Leben dann doch dir mehr bringt, wenn du solche Situationen schon mal gehandelt hast, als wenn immer nur alles nach Plan verlief.
So doof es klingt, man wünscht keinem solche Rückschläge, aber tatsächlich hilft, wenn man Rückschläge erleidet, um
Ja.
sich selber zu entwickeln.
Definitiv. Und ja, wenn ich so dann halt vor dem Hintergrund auf die Karriere zurückblicke, sage ich, hey, ich konnte meinen Traum leben. Ich hatte nie wirklich das Ziel, Profifußballer zu werden. Ich bin's geworden, habe, keine Ahnung, 200 Spiele vielleicht insgesamt irgendwie im aktiven Bereich gemacht. Ich habe geile Leute kennengelernt. Ich hatte Wahnsinnserfahrungen mit einem Aufstieg, mit sensationellen Spielen vor 50.000 Zuschauern. Also ja, man sollte, glaube ich, um alles froh sein, was man da erleben durfte, auch wenn natürlich die Karriere vielleicht auch anders hätte verlaufen können. Aber auch das sind ja alles nur Mutmaßungen. Also von daher, wer weiß, vielleicht wäre ich fit geblieben, hätte aber meine Leistung nicht mehr gebracht und wäre depressiv geworden, wäre in ein totales Loch gefallen. Also man weiß es nie. Deshalb ja, möchte ich die Zeit auf keinen Fall missen. Freue mich über alles, was ich da erleben durfte und bin jetzt im Nachgang auf jeden Fall total im Reinen mit mir, auch mit der Entscheidung, die jetzt dann getroffen zu haben. Von daher blicke ich jetzt einfach zurück auf eine Karriere, die mir Spaß gemacht hat, die mich natürlich auch sehr geprägt hat durch die vielen negativen Zeiten. Aber ja, alles in allem bin ich dann doch irgendwo zufrieden, würde ich sagen.
Und dann gucken wir am Ende mal nach vorne. Du hast die Schattenseiten des Fußballs ja auch erwähnt, nicht nur was die Verletzungen angeht. Möchtest du trotzdem in dieser Branche bleiben?
Jein, also ich, natürlich hat man nach über einem Jahrzehnt und ja, jetzt sagen wir mal fast 30 Jahren irgendwie, in denen man gegen den Ball getreten hat, hat man natürlich eine Verbindung zu dieser Branche und zu dem Sport. Deswegen wäre es schade, sage ich mal, auch diese ganzen Erfahrungen, die ich in dem Bereich habe, jetzt einfach wegzuwerfen. Also ich kann mir das natürlich schon vorstellen, im Sport zu bleiben, aber meine eigentliche Leidenschaft ja, liegt dann doch eher im wirtschaftlichen Bereich. Also da sage ich mal vor allen Dingen im Hinblick auf eine Vereinsentwicklung, ja, halt einen Verein zu entwickeln und diese Schiene voranzutreiben. Das finde ich halt super spannend, dass man halt sagt, wie können wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch, sage ich mal, die sportlichen Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Mannschaft performen kann, dass Spieler gerne hierher kommen, die ja, einfach super Trainingsbedingungen vorfinden. Das ist eigentlich so meine Passion, wo ich sage, da würde ich gerne mithelfen, weil ich halt eben auch jetzt im Master ein eher wirtschaftliches Studium gemacht habe im Bereich Kommunikationsmanagement. Ja, also ich würde gerne sportnah bleiben, ohne jetzt am, sage ich mal, zu nah am aktiven Sporttreiben zu sein. Also sowas wie jetzt Trainer beispielsweise, das ja, reizt mich jetzt nicht so, aber hinter den Kulissen im Managementbereich tätig zu werden, das fände ich schon spannend.
Also einen Verein visionär zu betreuen und nach vorne zu bringen, eine Identität zu schaffen.
Genau. Das fände ich wirklich
Mit
cool.
dem, was du auch alles erlebt hättest, könntest du aber auch einen anderen Zweig rangehen, ne? Auch in, vielleicht in die Sportpsychologie. Weil ich glaube schon, es ist so also unfassbar spannend, mit dir zu reden, dass, klar, wahrscheinlich hast du auch keine Lust, das jeden Tag den Leuten zu erzählen. Aber ich glaube, dass es helfen kann, gerade auch jungen Spielern, wenn sie
Definitiv. Also ich
gerade auch
finde.
von dir was erfahren. Du kannst natürlich auch Bücher schreiben und hier ist ein Buch, liest dir durch. Aber ich glaube, wenn du vor so einer Mannschaft bist, egal jetzt welche Liga und so berichtest, wie du es hier berichtest, ich glaube schon, dass einige vielleicht auch andere Gedanken haben, was diesen Sport und auch der eigene Körper angeht.
Ja, also ich habe mich auch damit mal auseinandergesetzt, in den Bereich eventuell zu gehen, weil ich das schon immer spannend fand. Habe es dann aber eigentlich nie ganz konkret in Richtung Psychologie gemacht. Also ich hatte jetzt beispielsweise im Rahmen meines Studiums auch ein Modul Kommunikationspsychologie und diese psychologischen Aspekte fand ich einfach super interessant, ne? Und deshalb, ja, ist das, sage ich mal, oder würde mir das auch, glaube ich, schon Spaß machen. Aber ich denke, wie du auch gesagt hast, jetzt jeden Tag damit konfrontiert zu werden und immer wieder auch über die eigenen Leiden zu reden. Ja, ist wahrscheinlich auf Dauer auch irgendwie, ja, vielleicht nicht so ganz das, was ich will. Deswegen, ja, einen neuen Weg jetzt einzuschlagen und einfach auch neue Herausforderungen vor allen Dingen im Leben zu haben, finde ich dann doch, ja, spannender, wenn es zum einen halt im Sport ist, aber andererseits halt auch eben, sage ich mal, in unternehmerischer oder wirtschaftlicher Hinsicht.
Führst du da schon Gespräche?
Ja, also ich habe jetzt natürlich logischerweise mich einfach mal auf Jobsuche gemacht und da ja mein Netzwerk angezapft, beziehungsweise generell halt einfach die Optionen ausgelotet. Ja, wir haben jetzt auch im Verein ein paar Gespräche geführt. Ich hatte jetzt mit dem Präsidenten auch eins, der dann, ja, sage ich mal, die höchste Entscheidungsinstanz wäre. Das war auch ziemlich gut und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir jetzt auch diese Komponenten irgendwie miteinander verbinden können, dass ich zum einen halt ja wirklich im Managementbereich bin, aber andererseits auch noch einen gewissen Sportbezug habe. Wenn das klappt, wäre es eigentlich ganz schön. Ansonsten habe ich auch noch eine ganz spannende andere Aufgabe, die auch sportnah ist, aber jetzt nicht direkt mit dem Fußball zu tun hat. Ja, das wird sich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen dann auch entscheiden, wo da die Reise hingeht. Ja, aber grundsätzlich, sage ich mal, habe ich da schon mehrere Optionen zur Auswahl.
Du hast es eben nicht erwähnt, aber wenn du über Präsidenten redest, redest du vom 1. FC Saarbrücken?
Genau, ja.
Und wenn Holstein Kiel wieder anruft, würdest du mit
Ja.
Zack und Pack mit Familie an die Ostsee ziehen?
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, ja, mit Familie jetzt, mit einem kleinen Sohn, der vor 5 Monaten auf die Welt kam, ist so ein Schritt dann nochmal ein anderer, als wenn man 2018 ganz alleine ist. Ja, auch durch die berufliche Situation meiner Frau kommt ein Umzug nur bedingt, sage ich mal, in Frage. Also unmöglich ist das alles nicht heutzutage, aber ja, ich sag mal, angedacht ist schon eher im Saarland zu bleiben.
Gut, Sebastian, es war unfassbar spannend, mit dir zu reden und so offen. Irre. Man weiß man gar nicht mehr, was man da sagen soll. Ne? Du hast da wirklich viel erlebt, aber trotzdem, was man rausziehen muss, die Energie, die du hast, dieses Positive. Ich glaube, das ist wichtig für alle Lebenslagen. Ne? Und es ist nicht immer Sonnenschein.
Nee, absolut. Ja, das kann ich auch nochmal betonen. Gegen Ende der Reha jetzt habe ich auch einfach gemerkt, boah, ich habe also wirklich keinerlei Energie mehr, um mich weiterhin zu quälen, um meinem Körper irgendwie, ja, gerecht zu werden, damit ich halt Fußball spielen kann. Im Gegenteil dazu habe ich eine totale Energie entwickelt, um einfach einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, auch vielleicht in Kombination mit der Geburt meines Sohnes, weil dann ja sowieso automatisch ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Aber ich bin halt super motiviert, jetzt einfach neue Herausforderungen zu haben, neue Aufgaben im Leben. Und ja, ich bin auch, ja, offen, sage ich mal, was ganz anderes zu machen. Also was wirklich vielleicht nur noch im wirtschaftlichen Bereich ist und in der freien Wirtschaft irgendwo tätig zu werden, und dann gar nichts mehr mit Fußball am Hut zu haben. Ja, ich bin da einfach super offen und motiviert. Also so kann dann auch wieder, sage ich mal, eigentlich eine negative Situation in was Positives umschlagen. Und ich bin ja einfach ein Freund davon, mit einer offenen und lachenden Art vor allen Dingen durchs Leben zu gehen. Ja, weil sonst kommt halt eben diese mentale Komponente auch ganz schnell ins Spiel, glaube ich. Und ja, ich bin froh, dass ich da einfach grundsätzlich, glaube ich, von meinem Typ her so gepolt bin, weil ansonsten, ja, hat man wahrscheinlich auch wirklich dann irgendwann diese, wie soll man es nennen, diese Tristesse im Leben, dass man eh keinen Bock auf seinen Job hat, dass man grundsätzlich irgendwie negativ ist, und dem kann man ja vorbeugen, indem man einfach von sich aus schon positiv bleibt.
Absolut. Lieber nach vorne gucken als nach hinten. Definitiv sehe ich auch so.
Ja.
Gestern war, kann man nicht mehr ändern. Aber was morgen kommt, kann man vielleicht beeinflussen.
Genau.
Große Sätze hier am Ende. Und dieser berühmte Satz, wenn da irgendwie eine Tür zugeht, geht es woanders wieder auf. Abgegriffen, aber tatsächlich ist es wirklich so. Ne?
Ja.
Und ich wünsche alles Gute für dich. Dass
Dankeschön.
Leute jetzt bei dir anrufen, dass das Telefon immer stillsteht, weil sie dich haben wollen. Mit deinen Erfahrungen, die du hast, mit deiner positiven Energie. Und das Profanste, bleib gesund.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Vielen Dank, danke für deine Zeit.
Gerne, ciao.